Heute starte ich eine Predigtreihe zum Thema Reden von Jesus. Sie ist auf 7 Predigten angelegt. Und kennt ihr, weiß jemand, was Formel 1 ist? Das ist ein Autorennen, da rennen Monoposti. Und da gibt es eine Regelung. Ein Rennen dauert 50, 60 Runden, wird vorher angesagt, aber nicht länger als 2 Stunden. Und in dieser Gemeinde gibt es auch eine Regelung. Eine Predigt dauert 4, 5 oder 7 Seiten vom Manuskript, aber nicht länger als 30 Minuten. Deswegen sind aus dieser Predigtreihe von aus 7 Predigten schon mal 8 geworden, weil die heute, wusste ich schon vorher, Timeout nennt man das, Zeitüberschreitung. Ich hoffe, ich sehe die Zielflagge, wenn die 30 Minuten rum sind. Das Thema der ersten Predigt zu dieser Reihe ist Jesus Christus. Und der entscheidende Punkt in unserem Verhältnis zu Jesus ist nicht die Rede von Jesus. Manchmal kann man den Eindruck haben, dass es wichtig ist, möglichst viel Theologie aufzunehmen, möglichst viel über ihn zu reden. Das Entscheidende ist die persönliche Beziehung zu ihm. Und weil das so ist, möchte ich Analogien herstellen, obwohl ich eigentlich ganz schön großer Freund von Analogien bin. Zwischen der Beziehung zwischen Menschen und der Beziehung zwischen jedem Einzelnen von uns und ihm. Ich tue das deswegen, weil ich glaube, dass das etwas plastisch, deutlich verstehbar machen kann, dass nicht wieder ich da so abgehoben daherrede und nicht verstanden werde. Das möchte ich meinem Herrn nicht antun. Ich kenne 2 damals noch junge Menschen, die hatten vor 15 Jahren eine Verabredung. Heute will man sagen Date. Bin ich sicher, ob das das Gleiche ist. Man kann jemanden lange kennen, ohne sich jemals zu verabreden. Weil man wusste, wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann ist eine Entscheidung fällig. Mindestens, wir treffen uns wieder. Oder das war's. Entweder sind beide dann nicht traurig darum, dass es das war. Oder einer ist dann enttäuscht. Man kann es da bei so einer Verabredung nicht bei dem unverbindlichen wir kennen uns sein lassen. Wenn ich mich jemandem verabredet habe, dann ist die Entscheidung fällig. Diese Verabredung fand statt im Kaiserhof in Münster in Westfalen, im dortigen Café. Was war das Entscheidende? Da treffen sich 2 Menschen, die haben das Verlangen, mehr übereinander zu erfahren. Ich habe nie gedacht, dass ich 2 Stunden lang so viel sabbeln kann. Sabbeln heißt reden. Und dabei gleichzeitig noch so gut zuhören kann. Weil nach diesen 2 Stunden haben diese beiden immerhin sich so gut verstanden, dass sie sich geküsst haben. Und die Jüngeren sollen das nicht meinen, das ist nicht ein Kuss, wie er heute üblich ist. Also vor 50 Jahren ein Kuss in der Öffentlichkeit, das war schon gefährlich. Das kann sich also nur um ein Küsschen gehandelt haben, wenn ich mich richtig erinnere, hat das Bedienungspersonal auch dezent weggeguckt. Sagt nicht manche auch, ich kenne Jesus, ich habe viel von ihm gelesen, ich habe viel von ihm gehört, aber ich habe nicht den Mut, mich mit ihm zu verabreden, weil ich weiß, was daraus entstehen kann, wenn ich mich auf diese Beziehung einlasse. Jesus hat sich schon entschieden. Er ist für jeden von uns gestorben. nicht weil sein Vater ihn beauftragt hat, sondern weil er jeden von uns liebt. Für viele unvorstellbar, dass Jesus jeden von uns liebt. Der hat keine Lieblingskinder. Jeden von uns liebt er. Die Frage, die sie stellt, ist nur noch, wie du auf seine Liebe antwortest. Johannes schreibt: Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Das muss man einfach fünfmal lesen. Jeder, der ihm vertraut, aufgerichtet die Schlange in der Wüste, das ist Jesus am Kreuz. Und die Zusage ist, jeder, der ihm vertraut, hat ewiges Leben. Ja, was will der Mensch noch mehr? Das Einzige, wonach er sich sehnt, ist ja ewiges Leben. Vielleicht nicht unbedingt das Leben, was man im Einzelnen hier lebt. Aber alles in uns ist angelegt nach Dauer. Das ist auch ein Grund für die Dauer, die eine Beziehung angeht zwischen Mann und Frau. Wenn man den größten Playboy oder die größten Playboys im Fernsehen hört, dann möchten sie schon, dass es dauert. Aber es ist man halt mal so, das dauert nun mal eben nicht. 46 Jahre sind Eka und ich nun verheiratet. Und wir hören oft, was ist das Geheimnis? Seit 1986 versammeln wir uns sonntags hier. Aber keiner unserer Freunde, Bekannten, Nachbarn hat jemals gefragt, was ist das Geheimnis? Ich verrate euch, auch ungefragt, vier Geheimnisse glücklicher, dauerhafter Beziehung. Vielleicht kennt ihr fünf oder sechs oder zwei. Bei mir sind es vier. Erstens, der andauernde Wunsch. Am Anfang steht also ein Wunsch, nicht ein Befehl, sondern der andauernde Wunsch, den anderen, um den es in dieser Beziehung geht, immer besser zu verstehen. Fast alle gescheiterten Beziehungen, die zu scheitern drohten, und man fragt, was ist los? Sofern es da nicht schon einen anderen in der Beziehung gibt, ist die Antwort, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Der Wunsch, den anderen zu verstehen, hat aufgehört, weil man aufgehört hat, miteinander zu reden. Und wir beide machen uns einen Spaß daraus, wenn wir essen gehen und gucken an den Nachbartisch und ich sage, da sitzt nun ein Pärchen, das ist nicht abhängig vom Alter. Die essen jetzt seit 5 Minuten still vor sich hin und haben noch nicht ein Wort miteinander geredet. Die Frage in dieser dauerhaften Beziehung ist das große Für. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Für wen bin ich eigentlich da in einer Beziehung? Und lässt sich die Frage, das ist alles sinnlos, meine Ehe, meine Beziehung zu Jesus, weil ich die Frage vielleicht nicht mehr beantworten kann, für wen lebe ich eigentlich oder für was. Erstens, der andauernde Wunsch. Zweitens, Liebe. Und ich teile da Liebe nicht auf in verschiedenen Philia, Eros und Agape, sondern einfach Liebe in all ihren Aspekten. Aber ich verstehe es als grenzenloses Wohlwollen. Grenzenloses Wohlwollen, das zeigt den Anspruch, was Liebe bedeutet. Aber nicht nur vom Verstand. Vom Verstand ist das relativ einfach zu sagen, ich will dir grenzenlos wohl. Nein, von Verstand und Herz. Eine Liebe ohne Gefühl, was ist das eine Liebe? Nur weil ich will, sage ich, ich liebe dich. Nur weil ich Jesus sage, ich habe von dir gelesen, ich habe Angst, da kommt was ganz Schlimmes auf mich zu. Also sage ich mal, ich liebe dich. Aber ich fühle nichts. Traurige Liebe. Und eine Liebe, die nur auf Gefühl besteht, aber nicht versteht, was da passiert zwischen zwei Menschen und zwischen Mensch und Jesus. Das ist auch eine armselige Liebe. Das ist Verliebtheit. Also schon zwei Punkte. Den andauernden Wunsch und die Liebe. Und drittens kommt ein fester Wille dazu. Der feste Wille, ein Gesprechen, ein gehaltenes und gegebenes Versprechen zu halten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Leute bei ihrer eigenen Heirat oder Taufe nicht dabei waren. Mit welcher Nonchalance da Beziehungen aufgegeben werden und da ist gefragt worden, willst du, Uli Altenhofer, die hier Anwesende, Erika Anna Katharina Gromnitzer, ehren und lieben, zu ihr halten in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod euch scheidet. Und alle, die verheiratet sind, haben Ja gesagt. Fragt sich, wie lang das Gedächtnis ist. Es sei denn, jemand bricht die Treue. Dann ist der Zweite natürlich ganz arm dran. Mit unserer Taufe, wir sagen, ich lasse mich taufen, weil ich Jesus als meinen Herrn annehme. Ich verfüge nicht mehr über mich selber. Ich bin gestorben in der Taufe mit ihm. Deswegen werden wir untergetauft. Und ich bin auferstanden. Jeder, der einer Gemeinde angehört, und das tut weh, hat erlebt, unter welch schweren Kämpfen und manchmal wie leicht hin die Treue gebrochen worden ist. Und ich bete oft, Herr, lass nicht zu, dass ich deine Hand jemals loslasse. Und deswegen geht es gar nicht. Das Geheimnis jeder Ehe ist nicht erstens der Wunsch, zweitens die Liebe und drittens die Treue, sondern ohne Gnade geht es überhaupt nicht. Jeder, der sich einbildet, aufgrund von Prinzipien ein persönliches Verhältnis durchhalten zu können, lebenslang, der irrt sich. Ohne Hilfe von Gott. Keine Beziehung kann keine Beziehung gelingen. Das Mindeste, was er für uns tut, ist Bewahrung. Und jeder mal für sich zurückdenken, was er so in seinem Leben erlebt hat oder nicht mit dem anderen Geschlecht beispielsweise oder mit denen, die ihn von Jesus abbringen wollten. Der kann dann nur dankbar sein, dass er, wenn die Ehe heute noch besteht und wenn sein Verhältnis zu Jesus heute noch besteht, dass er bewahrt worden ist. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wir hatten es jetzt in der Männerfreizeit wieder, der Spruch von der billigen Gnade. Also manchmal könnte ich innerlich ausrasten, das ist so ein Wort. Billige Gnade, bitteschön, gibt es nicht. Also die Gnade kostet mindestens dem etwas und sehr viel, der sie gewährt. Kommt ja eigentlich daher, dass man sagt, im Kampf, im Mittelalter, dann den Degen an der Kehle haben. Und der eine sagt, pardon. Und der andere sagt, gut, lass dich laufen, kannst du mich beim nächsten Mal dafür umbringen. Für den, der die Gnade empfängt, ist sie immer billig. Weil sonst hätte er einen Rechtsanspruch darauf. Dann wäre es die Erfüllung eines Vertrages. Johannes, schon wieder Johannes, schreibt, durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Oh, war nichts mit Gnade. Da ging es um Gesetz erfüllen, Bund erfüllen, Vertrag erfüllen. Sonst ab in die Verbannung. Aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit Wirklichkeit geworden. Also manchmal, dann verzweifle ich an meinem Verstand, dass man so einfache Dinge einfach nicht in seine Pläne reinkriegen will. Durch Jesus sind Gnade und Wahrheit. Das ist wirklich Gnade, da redet nicht nur da so her. Das ist die Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind Wirklichkeit geworden. So mit dem Glauben ist da nicht mehr so viel. Das ist einfach, Glauben ist Vertrauen. Der Mann, den ich euch in dieser Predigtreihe noch näher bringen möchte, ich weiß, die meisten von euch kennen ihn schon gut. Ich rede ja auch zu mir selber, ne? Ist Jesus der Christus. Stichwort kennenlernen. Er ist uns kein Unbekannter. Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt, und ich den Vater kenne. Ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Was ist denn das? Sollen wir jetzt alle studieren? Worum geht es denn da? Ich habe gedacht, kenne ich ihn wirklich? Kenne ich ihn so gut, wie er seinen Vater kennt? Nee, darauf kommt es ja gar nicht an. Die Schafe, die seine Stimme hören, überlegen ja auch nicht, was hat er da gesagt. Die hören seine Stimme und folgen ihm. Wir sollen ihm folgen, im festen Vertrauen, ohne endlose Debatten. Weil die armen Schafe, die das nicht tun, die gehen ab über die Klippe. Muss man mal sehen, wenn man so Irlandfilme sieht. Und da, die erschrecken sich in wilder Panik. Die gucken nicht rechts, die gucken nicht links, die rasen los. Und wenn die Klippe da ist, stürzen sie ab. Davor will Jesus uns bewahren. Aber hören auf ihn, nicht auf den Menschen Jesus, sondern weil er Jesus ist, der Gesalbte, der Christus, der Messias, der Erlöser, der König. Es ist gar nicht versuchen, dass die Menschen den historischen Jesus vom Christus der Verkündigung zu trennen. Immer, wenn im Neuen Testament von Jesus die Rede ist, ist von ihm als dem Christus die Rede. Ob wir ihn besser kennenlernen, entscheidet sich wie bei dem Date oder bei der Verabredung in der ersten Begegnung mit ihm. Johannes 1, 36 bis 41. Als Johannes Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht das Opferlamm Gottes. Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Muss man sich mal vorstellen, ne? Der hat nur keine lange Predigt, kein jahrelanges Studium. Seht das Opferlamm Gottes. Und die latschen hinter ihm her. Jesus, ich spreche betont jetzt so ein bisschen flopsig, weil wir machen das oft so heilig. Ist mit heilig hat das zunächst mal ganz wenig zu tun. Jesus drehte sich um, nein, er sah, dass sie ihm folgten, und er drehte sich um und fragte. Er fragte nicht, wen sucht ihr? Er fragte, was sucht ihr? Und sie antworten, wir suchen den Messias. Nein. Sie waren einfach neugierig. Rabbi, wo wohnst du? Also mal vorstellen, wo wohnt? Ich will das jetzt nicht näher ausführen, könnte man auch zu menschlichen Beziehungen noch einiges rausmachen. Rabbi heißt übrigens, steht hier übersetzt Lehrer. Und Jesus sagt, zwei Worte, kommt mit arm. Hat da nicht viel von sich selbst. Er hat die 2 Stunden, wie manche dafür brauchen, um sich ihr Leben zu erzählen. Kommt mit. Dann werdet ihr sehen. So kamen sie mit. Das war nachmittags gegen 4 Uhr. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Den Tag über. Die hatten nicht viel Zeit gehabt. Die blieben den Tag über und das hat da schon was bewirkt. Die kannten sich ganz kurz. Einer von den beiden, der Jesus gefolgt war, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, also man braucht schon ein Zeugnis von jemandem, um auf ihn aufmerksam zu werden, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf, der ist ihm nicht über den Weg gelaufen, sondern der muss ihn ja offensichtlich gesucht haben, der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Der hat nicht gesagt, wir haben den Messias gefunden. Man muss sich mal vorstellen, unvorstellbar, das war für die Juden Gegenwart, das war ihre Sehnsucht seit Jahrhunderten, immer wieder nicht. Sie waren verfolgt, sie waren unterdrückt und sie haben immer wieder, sie waren im Exil und sie haben gehofft, da kommt jemand, der wird Gottes Volk Israel erlösen, der wird unser König sein, der ist der wirkliche Gesalbte, anders als David. Das klingt doch wie Feuer und Flamme sein. Nach ein paar Stunden, die man ihn kannte, das klingt wie verliebt sein. Und so fängt nun mal Liebe an. Das kann nicht dabei bleiben, dann wird das ein bisschen alberne Angelegenheit. Aber so fängt Liebe an. Szenenwechsel. Johannes 4, 25, die Begegnung am Brunnen. Die Frau sagt zu Jesus, ich weiß, dass der Messias kommt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Eine rein sachliche Beziehung. Muss mir nicht viel erklären. Ich bin schon gut gebildet in der Bibel. Ich weiß, dass der Messias kommt. Wenn er kommt, dann wird er uns alle diese Dinge erklären. Aber Jesus, und das stimmt nicht nur in diesem Fall, das stimmt auch für jeden von uns, Jesus gibt sich zu erkennen. Der verbirgt sich nicht. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin es, du sprichst mit ihm. Jetzt kommt es darauf an. Ich bin es. Jesu gegenüber, als unser Gegenüber, ihn erkennen als Menschen, als Messias, als Erlöser, als Sohn Gottes, als Christus. Sie hat ja geredet vom Messias und er sagt ganz einfach, ich bin's, der mit dir redet. Jesu Name verweist immer auf seine Hoheit. Er kann und will unser Bruder sein, aber niemals unser Kumpel. Am deutlichsten, was das bedeutet, wird das in der Kreuzüberschrift. Die wollte Jesus ja bloßstellen. Und noch heute denken viele, dass das Zeichen der Schande ist. In jedem Evangelium wird davon berichtet, was darüber stand. Nach Matthäus heißt das, über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung stand. Das ist Jesus, der König der Juden. Und das war der Grund. Das ist gleichzeitig ironisch gedacht, dass er das behauptet hat, obwohl er es gar nicht war. Das hat ihn den Kopf gekostet. Aber wie ernst das war, das zeigt, dass dann die Juden, die hohen Priester und die Mitglieder des Hohen Rats zu Pilatus gingen und sagten ihm, schreib nicht, dass er der König der Juden war. Schreib, dass er behauptet hat. Und glaub nicht, dass Pilatus geglaubt, dass er ein Problem damit hatte. Der war mit denen schon einig. Er hatte die Faxen nur dicke. Er sagt, ich habe mich schon sowas genervt. Ich habe den zum Tod verurteilt, den ich gar nicht zum Tod verurteilen wollte. Jetzt ist Feierabend. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Manchmal wird einem die Hand auch geführt. Jesus starb nicht, obwohl er der Messias Christus war, sondern weil er es war. Sein Tod war kein Betriebsunfall. In Lukas 24, 25, manche haben dann gerne die Begebenheit oder die Erzählung von dem reichen Bauern, der seine Scheune füllt und dann wird ihm gesagt, noch heute Nacht, du Narr. Eine meiner Lieblingsstellen ist diese, nämlich wie Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Ach, das sagt er denen. Klingt schon anders. Er sagt, Uli, was bist du doch schwer vom Begriff. Jetzt plage ich mich schon bald 70 Jahre mit dir rum und du hast es immer noch nicht kapiert. Dann wird es auf einmal schon lebendig, ne? Wenn wir mal selber sagen. Setz mal deinen Namen da ein. Egal, jeder. Was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Jesus sagt, ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mir mal erklären, warum das so ist? Ich kapiere es nicht. Da gibt es keinen Grund. Musste der Messias nicht alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Er sagt nicht, konnte, eventuell, hat er das nicht hingenommen. Er hat gesagt, musste. In der Begegnung mit dem, dem wir uns anvertrauen können, sollen und müssen, entscheidet sich unser Schicksal. Ich hoffe, mir geht das jetzt nicht wie während der Männerfreizeit einem Redner, der sagte, oh, mir läuft die Zeit davon. Aber er hat sich gar nicht drum gekümmert, hat noch eine halbe Stunde weitergeredet. Also ich weiß nicht, wann ich angefangen bin, wie lange bin ich jetzt? Na gut. In der Begegnung mit Jesus entscheidet sich unser Leben. So oder so. Chance genutzt. Jesus trifft Nathanael. Johannes berichtet in seinem Evangelium im Kapitel 1 ab dem 47. Vers. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Das ist ein wahrer Mensch, ein wahrer Bürger Hamburgs, ohne Falschheit. Das ist ein Kompliment. Ist noch nicht Christ, aber Jesus erkennt, der ist ohne Falschheit. Und er sagt, woher kennst du mich? Stell dir mal vor, ein Wildfremder kommt da und erzählt sowas. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßest, bevor Philippus dich rief. Du brauchst mir gar nichts erzählen. All deine Erlebnisse in deinem Leben kenne ich alles. Du kannst mir weder was vormachen, noch musst du dich besser machen, als du bist. Du musst dich aber auch nicht schlechter machen. Ich weiß auch da, wo du dich redlich bemüht hast. Ich erkenne an, du bist eine Frau, ein Mann ohne Falschheit. Das ist ein sehr, sehr großes Kompliment von Jesus. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Wie das bei so mancher Liebeserklärung so ist, hat auch Nathanael wohl kaum gewusst, was er da redet. Das ist Verliebtsein, das ist die erste Begeisterung. Er hat es erfahren. Aber in dem Augenblick hat er es nicht. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist in dem Augenblick wirklich ergriffen sein, seiner Sache sicher sein, mit Herz und Hand dabei zu sein. Leider geht das in der Begegnung mit Jesus auch andersrum. Chance vertan. Jesus trifft Pilatus. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er. Fragen wir Menschen ja auch oft, ne? Wer ist denn Jesus? Bist du wirklich der Sohn gewordene, der Mensch gewordene Sohn Gottes, der Messias? Jesus sagt zu ihm, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben dir das andere gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Und so fragt er heute auch und sagt jemand, bin ich etwa ein Christ? Mich interessiert das nur rein sachlich. Bin ich etwa ein Jude? Entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Reich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus. Das müssen wir erstmal erkennen. In der Diskussion mit wem auch immer, der nach Jesus fragt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn du meinst, du kannst dich seiner bedienen, wie du ein Licht anknipst, einen Schalter umdrehst, dann hast du dich geirrt. Er lässt nicht über sich verfügen. Wenn das so wäre, antwortete Jesus, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber wie gesagt, mein Königreich ist nicht von hier. Deswegen muss bewusst sein, wer sagt, ich will Bürger in seinem Reich sein, was das bedeutet. Also bist du doch ein König. Der Pilatus diskutiert gerne. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, nicht um Recht behalten, nicht um diskutieren, wenn es wirklich um die Wahrheit geht, das sagt Jesus nicht nur dem Pilatus, sagt er jedem von uns. Wem es um die Wahrheit geht, redet nicht, faxt mit mir nicht rum. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das schon? Konrad Adenauer kannte auch drei Wahrheiten, ne? Die volle Wahrheit, die reine Wahrheit und noch so eine irgendeine Wahrheit. Und jetzt steht hier, eventuell endet Teil 1. Im zweiten Teil des ersten Teils meiner Reihe hört ihr dann, wie die Liebe wächst, wie man eine dauerhafte Beziehung baut und was man davon hat. Danke fürs Zuhören.